Ja, wer gehört denn nun zur Familie Jesu? Klar, bei so einer idyllischen Geschichte wie von Ruth, wo einem schon mal ein Tränchen aus dem Augenwinkel kullert, natürlich muss die adoptiert werden vom Volk Israel. Naja, lest die Geschichte mal weiter, das ist schon ein kleines Abenteuer gewesen. Aber wie ist es eigentlich mit solchen Komponisten oder gar Sängern wie die unseres Eingangsstücks? Die auch mit zur Familie Jesu bei so einem Musikstil? Britta, mutig war das, mutig. Die Geschwister haben wenig gezuckt, aber ein bisschen doch, ein bisschen doch. Mein Schwager ist seines Zeichens Obermedizinaldirektor des Landes Nordrhein-Westfalen. Jahrelang Gemeindeältester in einer der ältesten Baptistengemeinden Deutschlands gewesen. Und wisst ihr, wo der heute um 15 Uhr wahrscheinlich wieder predigen wird? Jesus Freaks. Da geht das ganz anders ab als hier. Wer gehört zur Familie Jesu? Also die Geschichte, die heute Perikope ist, hätte ich für einen ausdrücklich sogenannten Familiengottesdienst nicht ausgesucht. Eher nicht. Und ist Blut wirklich dicker als Wasser? Markus 3, 31 bis 35. Und es kamen seine Mutter und seine Brüder und standen draußen, schickten zu Jesus und ließen ihn rufen. Und das Volk saß um ihn. Und sie sprachen zu ihm: Siehe, deine Mutter und deine Brüder und deine Schwestern draußen fragen nach dir. Und er antwortete ihnen und sprach: Wer ist meine Mutter und meine Brüder? Und er sah ringsum auf die, die um ihn im Kreise saßen, und sprach: Siehe, das ist meine Mutter, und das sind meine Brüder. Denn wer Gottes Willen tut, der ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. Ich weiß nicht, wie es euch geht bei diesem merkwürdigen Verhalten Jesu, aber ich habe mich eigentlich wie immer, wenn ich diese Geschichte lese, einerseits hingezogen, aber vielmehr noch abgestoßen gefühlt. Und dass man sich von diesem Verhalten Jesu abstoßend fühlt, das können wir zwar vielleicht versuchen zu verleugnen, weil man darf Jesus ja nicht widersprechen, aber das ändert nichts an unserer Gefühlslage. Ich kann das verstehen. Ich kann zum Beispiel verstehen, dass Maria, seine Mutter, Sehnsucht nach ihrem Sohn hatte. Und dass seine Geschwister ihn auch gerne mal wiedersehen wollten. Wahrscheinlich nämlich waren sie zu Hause in Nazareth schon mehr als einmal gefragt worden: Wie geht es denn dem Jesus? Ist er immer noch unterwegs als Wanderprediger? Wann hat er sich eigentlich zuletzt bei euch gemeldet? Als ihr noch Jugendliche und junge Erwachsene wart, wie oft habt ihr euch diesen Vorwurf von euren Eltern oder Großeltern anhören müssen, wenn ihr euch ihrer Meinung nach zu wenig zu Hause gemeldet habt? Und wenn ihr jetzt Eltern und Großeltern seid, wie oft denkt ihr zumindest, sie oder er könnte doch mal wieder anrufen? So kommen Maria und ihre Schwester, seine Schwester und Brüder zu Jesus. Ich kann das verstehen. Immer hatten sie wahrscheinlich, wenn sie so gefragt war, etwas verschämt nach unten geschaut. Es war ihnen persönlich peinlich gewesen, vermute ich zumindest, die Bibel schreibt das ja nicht, zugeben zu müssen: Wir haben keine Ahnung, was er gerade macht oder wo er gerade ist. Und jetzt hatten sie sich zu ihm aufgemacht, dorthin, wo er lehrte. Man musste nur den Menschenmassen folgen, dann wusste man im Laufe der Zeit, wo er wohl gerade sein würde und wo er vielen, 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 vielen und noch mehr Menschen die frohe Botschaft von Jesus und von der Liebe Gottes erzählte. Alles gut. Sicher haben sie aber angenommen, als sie dann so in seinen Dunstkreis kamen, vielleicht in Sichtweite, dass Jesus sie, wenn er doch seine Familie erblickte, seine Predigt unterbrechen würde, auf sie zulaufen würde, wie der Vater den verlorenen Sohn in die Arme nehmen würde, sie begrüßen würde und sagen, ihr Lieben, ihr habt sicher Verständnis, dass ich mal gerade Pause mache, denn meine Familie kommt mich zu Besuch kommen. Also meine Mutter hätte sowas erwartet. Und manche Ausleger sagen, das steht hier auch nicht in der Bibel, aber man könnte sich das vorstellen, dass ihnen durchaus schon zu Ohren gekommen ist, dass wenn er so weitermacht, er demnächst richtig Probleme am Hals haben würde. Welche Mutter bleibt dann ruhig zu Hause sitzen und lässt das einfach so geschehen und versucht nicht ihren Sohn, na, ich guck mal so die Mütter an, ne? Aufzuhalten, zurückzuhalten. Junge, mach das nicht. Ist doch so, oder? Und wahrscheinlich werden sie sich sogar geärgert haben. Wieder haben wir ihn nicht für uns alleine. Sind wir nicht seine engsten Verwandten? Hunderte, Tausende vielleicht, wieder mal um ihn rum. Mensch, das ist ja wie bei einer Bodyguard-Geschichte, da muss man sich ja noch rechtfertigen, dass man das rot-weiße Sperrband übertritt, nicht nur um hier in die Kapelle zu kommen, während wir Begegnungskaffee haben, damit hier keiner unbeaufsichtigt ist, sondern dass man seinen eigenen Sohn sprechen kann. Also ich an Marias Stelle hätte Schaum vorm Mund gehabt. Und dann? Jetzt wird die Geschichte ja erst gekrönt. Wer ist denn meine Mutter? Wer sind denn meine Brüder? Zack! Das heißt doch übersetzt, doch nicht ihr. Du, Weib, hast mich vielleicht geboren. Und ihr, Frauen und Männer, seid die, in deren Kreis ich aufgewachsen bin. Aber mehr nicht. Die Menschen hier ringsum, die jetzt auf meine Botschaft von unserem himmlischen Vater hören und seinen Willen tun, die sind meine wahre Mutter und meine wahren Schwestern und meine wahren Brüder. Wirklich, das ist eine Hammerrede. Nur weil wir sie schon seit Sonntagsschulzeiten vielleicht kennen, wird sie nicht einfacher. Und ich wage zu behaupten, das hatten seine leiblichen Verwandten nicht verdient. Was hatte der Engel noch zu Maria gesagt? Da war der noch gar nicht auf der Welt. Andere werden dich selig preisen, aber dein Sohn nicht, oder? Nee, war irgendwie anders, ne? Nein, es ist nicht richtig. Menschlich gesehen, anständig betrachtet, höflich und erzogen, wie wir sind, wie Jesus seine Familie in dieser Situation behandelt. Das gefällt uns nicht und das darf uns empören. Und trotzdem spüren wir nicht ein wenig, worum es Jesus geht. Auch wenn ich mir zumindest, und jetzt bleibe ich mal bei mir, wünschen würde, er hätte einen anderen Weg gefunden, es zum Ausdruck zu bringen. Es ist doch so, als wollte er hier gerade vor den Massen, aber auch seiner Familie gegenüber ein Zeichen setzen, ein Beispiel geben für das, was wichtiger ist, ja sogar eben noch wichtiger ist, als alle familiären Bindungen, die uns doch zu Recht so wichtig sind und die wir hochhalten und unter denen wir entsetzlich leiden, wenn sie gestört sind. Wieder mal greift Jesus, wenn auch sehr drastisch, zu diesem Mittel der Übertreibung, der Überhöhung, um das wirklich plastisch vor Augen zu führen, worum es in letzter Konsequenz geht. Alle menschlichen Beziehungen, so wichtig sie sind, sind klein und gering gegen die Beziehung zu Gott, dem Vater und den Geschwistern, die wir durch das Hören auf seinen Willen haben. Das ist die Aussage, die hier in einer unverfrorenen Verpackung steckt. Was hier vielleicht noch ein wenig weltfremd oder hochtrabend klingt, kann man auch ganz einfach und einleuchtend ausdrücken. Jesus wollte uns in eine andere Familie rufen, als nur in die, der wir nach unserem Blut und unserer Herkunft angehören. Er hat uns von Gott, dem Vater aller Menschen, erzählt. In der Familie Gottes, so sagt er, haben wir unseren eigentlichen Platz. Und in der Gemeinschaft dieser Familie können wir schon hier und jetzt leben und dann hoffentlich auch in Ewigkeit. Und jetzt kommen wir mal zu unserer Familie, die uns lieb und teuer ist. Wie ist es mit dieser menschlichen Gemeinschaft, aus der wir geburtsbedingt stammen? Unter unseren Eltern und Geschwistern leben wir nur eine Zeit lang. Wir sind auch nicht gefragt worden, ob wir das wollen oder nicht. Nicht umsonst heißt ein berühmtes Stück Weltliteratur Wahlverwandtschaft. Und früh genug heißt es ja auch Abschied nehmen von Mutter und Vater, von den Geschwistern und, wenn Gott es nicht verhütet, manchmal sogar von den eigenen Kindern. Ist es da nicht wirklich, nachdem wir unsere Empörung ein bisschen abgekühlt haben, ist es da nicht wirklich wichtig zu wissen, du hast eine Familie, ich habe eine Familie, über die hinaus, die dieser Zeit dem Abschied und auch dem Sterben unterworfen ist. Du hast einen Vater, der im Himmel ist und der dir seine ewige Gemeinschaft anbietet. Und du kannst in diesem Leben schon Menschen finden, die dir Schwester und Bruder werden, sind und bleiben. Auch und sogar, wenn sie eine ganz andere Sprache sprechen, eine andere Hautfarbe haben und vielleicht in einer ganz anderen Gegend dieser Welt leben. Ich kann euch sagen, nach einem Jahr, wo ich ganz kurz hintereinander Vater und Mutter genommen bekommen habe, ist das für mich von ganz neuer Bedeutung. Miriam sagt manchmal scherzhaft zu mir, na, jetzt bist du vollweise. Ja, oh ja, mit 52 muss man damit rechnen. Aber ich habe doch noch eine ganz andere Familie. Und die, die verstorben sind, gehören ja auch noch dazu, aber eben anders. Vielleicht ist das immer noch zu theologisch, zu geistlich, zu fromm, keine Ahnung. Praktische Beispiele sind immer gut, auch wenn sie mir oft fehlen. Ich bin so ein abstrakter Typ, verseht's mir nach. Aber wir hatten neulich wieder mal Pastorenschaftsbezirkstreffen und hat ein Kollege von einer Begebenheit erzählt, als er mit einer Gemeindegruppe für 14 Tage nach Schweden auf eine Gemeindefreizeit jetzt im Sommer gefahren ist. Und sie hatten dort bewusst ein Tagungshaus gewählt, das einer schwedischen Baptistengemeinde gehörte. Und als sie dann anreisten, sagte er, ehrlich gesagt, hatte ich ein bisschen Ärger im Bauch, denn als der Bus seine Türen aufmachte, war das Haus noch belegt. Und als wir dann dahin kamen, merkten wir sogar, das sind auch noch Leute aus der Gemeinde, denen das Haus gehört, die wussten doch, dass wir jetzt kommen. Die waren noch mitten beim Kaffee trinken. Und dann hieß es auch noch, die wollten gleich noch einen Abschlussgottesdienst ihres Familientages feiern. Und dann, sagt er, war er ganz verwundert und die Gruppe auch, weil die Hälfte der Tische, die da gedeckt waren, waren noch leer. Stellt die Koffer hin, nehmt Platz. Wir wollen miteinander feiern. Wir haben uns Zeit für euch genommen. Und dann haben die sehr holprig, und viele Skandinavier können so ein paar Bruchstücke Deutsch, versucht, mit Händen und Füßen sich auszudrücken. Und als der abschließende Gottesdienst stattfand, hatte man sogar extra einen Übersetzer besorgt, damit man sich unterhalten konnte. Und mein Kollege sagt ja, selbst wenn ich ein paar Bruchstücke Schwedisch gekonnt hätte, ich hätte mich das nicht getraut. Aus anfänglichem Ärger wurde ein Geschenk der Gemeinschaft. Ich glaube, mein Kollege hat da erlebt, was Jesus hier wohl wirklich gemeint hat. Wer den Willen meines himmlischen Vaters tut, der ist mir Mutter und Bruder und Schwester. Und das muss in erster Linie gar nichts gegen meine leibliche Familie heißen. Es sei denn, und deswegen bin ich bei diesen Auslegern, Jesus wusste, dass sie ihn von dem abhalten wollte, was sein Weg sein würde. Sogar Petrus hatte einmal gesagt, du Satan, geh weg von mir, denn du willst nicht, was der Wille Gottes ist. Auch da kann Familie manchmal ein Hindernis sein. Klammer zu. Ich selber erinnere mich doch auch an viele Gelegenheiten, manchmal so als Gastverkündiger, wo man in Gemeinden kommt, wo man noch nie war, wo man vielleicht mal einen Einzelnen schon mal irgendwo gesehen hatte, aber du merkst sofort, hier bist du zu Hause. Oder noch ein ganz anderes Beispiel, nicht nur von unserem Mitarbeiterteam, sondern wer schon mal unser Café besucht hat, das ist doch von Anfang an so nicht nur mein Gefühl, da stimmt in der Tat manchmal gar nichts in Sachen Kommunikation, weil wir die Sprache so schlecht verstehen. Nagesh und Sarah, das ist doch schwierig manchmal, ne, mit uns. Und jetzt auch der Predigt zuzuhören, ist doch nicht so ganz einfach, oder? Immerhin, da kommt ein Ja, also das habt ihr verstanden. Und trotzdem, sagt Jesus, hier sind wir Schwestern und Brüder, sind wir Familie. Und das ist wichtig so, weil das ist noch bedeutsamer in seiner Konsequenz als Genetik. Viel wichtiger. Immer wieder konnten wir, und ich denke, da darf ich euch vereinnahmen, alle schon erleben, dass Bruder und Schwester sind in diesem Sinne nichts nur mit dem Blut zu tun haben, sondern damit, wie man zu Gott, dem Vater aller Menschen, steht. Und das sage ich noch einmal, obwohl mein leiblicher Bruder und ich uns unendlich nah sind und auch unendlich gerne mal drangeln. Ich glaube fest, dass alle Menschen, die Gottes Kinder sind, du und ich einbezogen, diese tiefe Sehnsucht danach haben, die Wärme und das Verständnis dieser einen großen Familie zu erfahren. Denn ich glaube, dazu muss man nicht nur in der Psychologie, Inge, Nähe-Mensch sein. Das können sogar Distanzmenschen fühlen, wie wichtig das ist, nicht alleine in seinem Glauben zu Gott zu stehen, sondern wie wichtig es ist, wenn unsere Geschwister mit uns zusammen vor ihm stehen, mit ihnen singen, mit ihnen beten, auf sie hören und auch ihnen etwas sagen. Und wie wichtig das dann erst recht ist, wenn unsere verfolgten Geschwister weltweit auch noch leiden und wir uns da solidarisch zeigen. Na, das muss ich hier nicht nochmal unterstreichen, das hat uns Open Doors neulich sehr deutlich vor Augen geführt. Andererseits, und seht bitte mein Schmunzeln, dass sich Geschwister dabei nicht immer und auf Anhieb begreifen und manchmal lieber auch zanken als in den Arm nehmen, das gehört, glaube ich, zur leiblichen Familie genauso dazu wie zur geistlichen. Wie das geht, wie wir einander Schwestern und Brüder werden, hat uns Jesus mit diesen harten Worten gezeigt, auch wenn sie uns zuerst abstoßen und empören mögen. Wer ist meine Mutter und meine Brüder? Wer Gottes Willen tut, der ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter.